Manche lassen ihr Geld liegen, andere lassen es investieren. Mit Fruits. Fruits ist der persönliche Investmentservice für alle, die ihr Geld intelligent anlegen möchten. Breit diversifiziert und ohne laufenden Aufwand. Fruits managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits. Persönlich in Wien oder online auf fruits.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nach dem Drohnenangriff der Ukraine auf russische Kampfflugzeuge werden jetzt immer mehr Details bekannt. So soll etwa künstliche Intelligenz ermöglicht haben, dass die angreifenden Flugmaschinen wohl selbstständig ihr Ziel getroffen haben. Wie es dazu gekommen ist, was das für künftige Konflikte bedeutet und wie viel künstliche Intelligenz in der Kriegsführung noch auf uns zukommen könnte, darum geht's heute. Peter Zellinger, du bist Redakteur im Web-Ressort. Wir wollen über den ukrainischen Drohnenangriff auf Russland sprechen, denn inzwischen werden da immer mehr Details bekannt. Kann man inzwischen abschätzen, wie hoch der Schaden genau ist?
Naja, abschätzen ist das richtige Wort. Man kann ihn jetzt nicht hundertprozentig genau beziffern. Es tauchen dort täglich neue Daten auf. Also die Ukrainer sprechen ja davon, dass sie 41 strategische Bomber, das sind besonders Langstreckenbomber der Russen, vernichtet haben. Wie gesagt, das ist eine Angabe der Ukrainer. Die haben natürlich ein bisschen ein gewisses Interesse daran, dass sie den Erfolg ihrer Operation natürlich möglichst gut darstellen. Offiziell bestätigt, glaube ich, ist die Zerstörung von 13 Flugzeugen mindestens. Das kann man anhand von Satellitenbildern gut sehen. Aus den USA, da habe ich gerade nochmal nachgeschaut, kommen jetzt Berichte, die sprechen davon, dass so etwa ein bisschen was über 20 Flugzeuge zerstört worden sein dürften. Jetzt muss man auch dazu sagen, das ist auf Satellitenbildern natürlich sehr schwer zu erkennen, wenn jetzt ein Rumpf eines Bombers von Granatsplittern durchlöchert wurde und interne Systeme beschädigt wurden, dann sieht man das natürlich auf einem Satellitenbild nicht. Also da muss sich der berühmte Nebel des Krieges noch ein bisschen lichten, bevor wir da genaue Informationen haben.
Kannst du uns das in irgendeinen Kontext setzen? 20 Bombers, du hast gesagt, sind US-Medienberichte. Wie viel ist das im Verhältnis? Wie viel haben die Russen da? Wie sehr schwächt das die russische Luftstreitmacht?
Ja, das kommt immer darauf an, von welchen Modellen man spricht, aber man kann so generell über russische strategische Bomber sagen, so viele haben die nicht. Also wir reden da so von Stückzahlen, die schwanken irgendwo zwischen 15 Stück und 60 Stück, je nach Typ. Also wenn davon dann auf einmal 10 ausfallen, weil sie von ukrainischen Drohnen zerstört wurden oder von ukrainischen Marschflugkörpern zum Beispiel getroffen wurden, auch das ist schon passiert, dann fehlt da schon ein signifikanter Teil. Man darf ja nicht vergessen, dass wenn eine Nation 50 Flieger im Dienst hat, heißt das ja nicht, dass sie 50 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft haben kann. Normalerweise, wenn da die Hälfte einsatzbereit ist, wird das ungefähr hinkommen. Bei den Russen tendenziell wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger. Also das ist schon ein schwerer Schlag.
Lass uns ein bisschen über das Wie sprechen. Das ist ja eigentlich unser großes Thema heute, denn das Vorgehen, das wissen wir, war ziemlich filmreif. Da gibt es ja genug Berichte drüber, wie das genau abgelaufen ist mit LKWs, die in Position gebracht worden sind, wo sich dann der Deckel geöffnet hat und auf einmal kommen diese Drohnen raus. Was aber neu ist, und das schreibst du auch in einem Bericht, ist, dass die ursprüngliche Darstellung, dass diese Drohnen aus Kiew oder irgendwo in der Ukraine gesteuert worden sind, ja wohl doch nicht so ganz stimmt. Man stellt sich ja da immer ukrainische Soldaten in einem dunklen Raum vor Bildschirmen mit Joysticks vor und die steuern diese Drohnen. So ist es aber nicht abgelaufen. Was hast du da rausgefunden?
Ja, das dachten wir bis vor kurzem auch, also dass dieser Angriff rein autonom, mit autonomer Technologie stattgefunden hat. Wie sich jetzt aber herausstellt, dürfte das nicht so sein. Also laut ukrainischen Angaben waren da schon sehr viele menschliche Piloten beteiligt, aber Teile dieses Angriffes dürften sehr wohl autonom erfolgt sein. Das funktioniert so, dass die Drohnen zuerst mit einer speziellen Software programmiert wurden, dass sie einer gewissen Flugroute folgen, die an einem gewissen Punkt, der zufällig über der russischen Luftwaffenbasis ist, endet. Dort stoppen die Drohnen. Anschließend hat eine andere Software, eine Bilderkennungssoftware übernommen, die gezielt Flugzeuge anvisiert hat. Und das ist schon eine technische Meisterleistung, das so hinzubekommen, dass das so erfolgreich funktioniert. Immerhin waren 4 von 5 Attacken, glaube ich, erfolgreich. Nur eine ist fehlgeschlagen, was echt eine gute Quote ist.
Wie hat man diesen Drohnen beigebracht, was sie treffen müssen und vor allem, wie hat man auch verhindert, dass sie nicht stattdessen vielleicht ein Wohnhaus auf der anderen Straßenseite ansteuern?
Ja, der Trick ist hier ganz klar Machine Learning, also ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Die Software der Drohnen wurde darauf trainiert, diese Bomber zu erkennen. Wie haben die Ukrainer das gemacht? Das ist eigentlich ziemlich clever. Sie haben selbst ja keine strategischen Bomber. Die braucht die Ukraine auch nicht. Was die Ukraine aber hat, ist ein Freiluft-Luftfahrtmuseum für strategische Bomber. Dort stehen alte sowjetische Museumsstücke herum. Die sind halt schon so 60, 70 Jahre alt teilweise. Und darauf hat man diese Drohnen dann trainiert. Man muss jetzt dazu sagen, die meisten russischen Bomber stammen noch aus der Sowjet-Ära. Diese Airframes, also die grundsätzliche Form dieser Bomber, ist teilweise seit wirklich 70 Jahren gleich geblieben, wenn man diese großen propellergetriebenen Maschinen hernimmt. Das gab jetzt der Ukraine die Möglichkeit, dass sie diese Flugzeuge mit ihren Drohnen von allen Winkeln filmen, die Radarsignaturen mit einpflegen, die Wärmebildsignaturen mit einpflegen. Alles, was du über diese Flieger sammeln kannst, haben sie in diese Drohnen eingespeist, anhand von nicht mehr flugfähigen Museumsstücken.
Das kommt mir ein bisschen seltsam vor. Die Russen fliegen mit denselben Maschinen solche wichtigen Angriffe aus ihrer Sicht wie die, die in der Ukraine in einem Museum stehen. Fliegen alle Länder mit museumsreifen Flugzeugen noch rum?
Die meisten, ja.
Das ist tatsächlich normal.
Ja, das ist tatsächlich nicht ungewöhnlich. So Airframes, also diese Gestelle, also diese Rümpfe von Flugzeugen, sind auf eine gewisse Lebensdauer ausgelegt. Das sind mehrere tausend Stunden, die in der Luft sein können. Das ist bei vielen Ländern, führt das dazu, dass die schon mal sehr lange in der Luft sein können. Außerdem, nur weil ein Flugzeug so ausschaut wie vor 50 Jahren, heißt das noch lange nicht, dass dieselbe Technologie drinnen steckt wie vor 50 Jahren. Man denke an die F-16, die in den 70er Jahren entwickelt wurde und heute noch zu einem der moderneren Kampfflugzeuge gehört. Auch die amerikanische B-29 zum Beispiel ist schon ein sehr, sehr altes Modell, oder auch die A-10 der USA zum Beispiel ist schon an die 50 Jahre alt. Das ist normal. Nur so zum Vergleich, das F-35-Programm der USA endet im Jahr 2088 nach 96 Jahren offiziell. Also das ist nicht ungewöhnlich.
Gut, also nur der Rahmen eher alt, was drinsteckt, ist wahrscheinlich dann durch Hochtechnologie, die relativ modern ist.
Ja, bei Russen würde ich mich dann nicht immer drauf verlassen.
Gut, das sind deine Informationen, das weiß ich an dieser Stelle überhaupt nicht. Was allerdings sehr interessant ist, ist diese Software, die du bereits schon angesprochen hast, mit der man die Drohnen quasi über diese Route fliegen lässt. Das ist ja eine sogenannte Open-Source-Software, das heißt, die kann sich jeder jederzeit runterladen, die kostet auch nichts, die muss man also nicht bei irgendeinem Rüstungskonzern kaufen. Wie hat die genau funktioniert?
Genau, das ist eine Software, die nennt sich AduPilot. Das ist eine Software, die wird seit den frühen 2000ern entwickelt, von einer Community, die eben sich darauf spezialisiert hat, so fernsteuerbare Software zu entwickeln. Das Ganze war eigentlich gedacht, dass man zum Beispiel Drohnenaufnahmen von Landschaften machen kann oder dass man eben Drohnen eine Flugroute einprogrammieren kann. Diese Software besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Das eine ist das Tool, um den Autopiloten selbst, also den Chip für den Autopiloten selbst zu überschreiben und eine Firmware aufzuspielen. Der zweite Teil ist eine ganz normale Windows-Anwendung, wo ich eben auf einer Landkarte draufklicken kann. Ich möchte gerne, dass mein Fluggerät dort und dorthin fliegt. Diese Software zeichnet aus, dass sie so ziemlich mit allem kompatibel ist, wo du eben so einen Autopiloten-Chip einbauen kannst. Also wenn du es irgendwie schaffst, weiß ich nicht, einen Panzer damit zu steuern, wäre auch das theoretisch möglich. Es wurden schon U-Boote damit gelenkt, natürlich die Zivilvariante. Es wurden schon Autos damit gelenkt. Also du kannst im Prinzip diese Software in alles integrieren. Das ist schon ein sehr, sehr mächtiges Tool.
Vielleicht eine naive Frage als nicht so tech-affiner Redakteur. Sollte sowas wirklich frei verfügbar sein?
Also als Tech-Redakteur sage ich natürlich, na ja, sicher.
Na gut.
Nein, also wenn man sich anschaut, die letzten 30 Jahre im Internet, selbst wenn sowas offiziell nicht frei verfügbar ist, man kriegt es irgendwo. Also ich bin jetzt der Letzte, der sich gegen Open-Source-Software aussprechen wird.
Gut, eine Paywall hätte wahrscheinlich den ukrainischen Geheimdienst auch nicht davon abgehalten.
Vermutlich
an dieser Stelle,
nicht.
Da ist wahrscheinlich was dran. Was aber schon irgendwie bedenklich ist an diesem Fall, aus Sicht der Ukraine natürlich ein großer Erfolg, aber was würde jeden x-beliebigen Terroristen davon abhalten, sich diese Software runterzuladen und seine Drohne damit in ein x-beliebiges Regierungsgebäude beispielsweise zu steuern? Nichts eigentlich, oder?
Nichts, nein.
Ist das nicht bedenklich?
Ja, was hindert mich daran, mit einem Messer in ein Regierungsgebäude zu gehen?
Wahrscheinlich sehr viele Securities.
Ja, schon, aber du musst auf diese Drohne ja auch immerhin noch einen gewissen Sprengstoff drauf schnallen. Das sind in dem Fall waren es wahrscheinlich RPG-Granaten. Weiß ich jetzt nicht, ob du so leicht an die rankommst. Ja, hoffentlich gibt es da genug Sicherheitsmaßnahmen. Also eine Drohne an ein Ziel zu lenken, ist heute wahrscheinlich schon sehr, sehr einfach geworden, wobei es natürlich auch Störmaßnahmen gibt. Also das muss man halt auch dazu sagen. Russische Flugfelder, die haben dort natürlich auch ihre GPS-Jammer stehen, die haben ihre Funksignal-Jammer stehen. Aber das ist halt das Schöne, wenn ich es so ein bisschen zynisch formuliert habe, das Schöne daran, eine Drohne, die autonom fliegt, kannst du auch mit Jammern in Wahrheit nicht aufhalten, weil ihr Flugkurs ja vorprogrammiert ist. Also wenn da die Funkverbindung zum Piloten abreißt, ist es relativ wurscht.
Erklär mal ganz kurz, was Jammer sind. Da geht es quasi darum, dass wenn ich mit meinem Smartphone wo stehe und die Drohne steuere, die Verbindung zur Drohne verliere und sie so nicht mehr weiter steuern kann, oder?
Genau. Das ist ein relativ simpler Vorgang. Da wird einfach ein Funkfrequenzband mit Störsignalen so lange geflutet, bis halt kein sinnvolles Signal mehr durchgeht. Das sind jetzt keine technischen Wunderdinge.
Kommen wir zurück zum Ukraine-Krieg. Kann denn die Ukraine mit diesen Maßnahmen tatsächlich das ja doch bestehende materielle Ungleichgewicht zwischen Russland und der Ukraine irgendwie ausgleichen? Inzwischen klingt das ja so ein bisschen nach Guerilla Warfare, also quasi auf Cyber in diesem Fall halt, also vergleichbar vielleicht mit Vietnam, wo sich die Vietcong im Dschungel versteckt haben und irgendwelche Sprengfallen aufgestellt haben, jetzt allerdings mit Drohnen.
Ja, das ist schon so ein bisschen diese Hightech-Variante. Das stimmt schon. Das ist halt so ein bisschen diese Hit-and-Run-Tactics, die sie da einsetzen. Das funktioniert auf ukrainischer Seite schon ganz gut, aber man muss auch dazu sagen, auch Russland setzt seine Drohnenstreitkräfte massiv ein und baut sie auch massiv aus. Also da ist jetzt wirklich ein Wettrüsten auf beiden Seiten zu sehen. Da gibt es Bilder aus dem Ukraine-Krieg, wo Soldaten aus Bunkern Videos aufnehmen, wie einfach die Drohnen über ihnen kreisen. Und das ist wirklich ein ohrenbetäubender Lärm, der einen vermutlich über Zeit wahnsinnig macht. Es ist wirklich schrecklich, was sich da abspielt. Also diese Drohnen sind wirklich allgegenwärtig. Die sind halt auch gerade dabei, so ein bisschen den Krieg an sich zu verändern. Also man sieht zum Beispiel, dass die Abstände zwischen den Frontlinien immer, immer größer werden. Die sind jetzt mittlerweile ungefähr so groß, wie weit so eine Drohne eben fliegen kann. Also so, na, sind dann schon so ein paar Kilometer.
Die Drohnen selbst sollen ja in der Ukraine hergestellt worden sein, heißt zumindest auch in deinem Bericht. Wie gut sind denn die Ukrainer inzwischen bei der Produktion dieser Waffen?
Die sind jetzt sicher an der Weltspitze. Das wird spätestens seit Ausbruch der Invasion massiv forciert. Da gibt es massive ukrainische Programme, staatlich geförderte natürlich, die zum Beispiel zu so Ideenwettbewerben aufrufen. Ich glaube, es werden aktuell über 100 allein Bodendrohnen in der Ukraine getestet. Das reicht vom kleinen Panzer mit einem Maschinengewehr bis zum Verwundetentransport. Das wollen die Ukrainer über kurz oder lang alles per Roboter machen. Also da ist die Ukraine sicher führend. Im Fall dieses Angriffs kam eine Eigenentwicklung zum Einsatz, die sogenannte OSA, bedeutet, habe ich mir sagen lassen, so viel wie Wespe. Und diese Drohne ist so ein bisschen massiver gebaut als so normale zivile Drohnen. Und die kann eben so einen Sprengkopf ins Ziel bringen. Die kann zum Beispiel auch wahlweise als Abwurfdrohne eingesetzt werden, also dass sie eine Bombe über einen Flieger abwirft oder sich selbst als Kamikaze-Drohne ins Ziel lenkt. Wird auch vom Hersteller so vermarktet. Also das ist technisch schon mal neu, das so Dual-Use quasi ist. Was ganz neu ist, dass der Hersteller diese Drohne auch mit den KI-Fähigkeiten bewirbt. Also diese Drohne ist schon dafür gemacht, eben autonom Ziele anzugreifen.
Peter, welche ethischen Probleme entwickeln sich denn daraus, wenn wir jetzt sagen, dass künftig möglicherweise, ob zur Luft oder am Land, Drohnen autonom, also ohne jemanden an einem Joystick, ohne einen Menschen, der am Ende des Tages den Abzug drückt, Ziele angreifen?
Ja, ganz so weit sind wir ja noch nicht. Wir sind jetzt gerade in einem Status, wo ein Mensch ein Ziel vorgibt, das die Drohne anschließend autonom verfolgt. Das ist jetzt bei Boden-Luft-Raketen zum Beispiel auch nicht anders. Da wird auch ein Mensch vorher ein Ziel festlegen, die Rakete wird abgefeuert und sie lenkt sich selbstständig ins Ziel. Nicht ganz auf diesem technologischen Level, aber vom Prinzip her schon ähnlich. Ethisch problematisch wird es dann, wenn die künstliche Intelligenz quasi die Entscheidung über Leben und Tod natürlich treffen kann und sagen kann, okay, du bist feindlicher Kombatant, dich greife ich an und ich warte gar nicht erst auf eine Bestätigung durch einen Menschen, ob das wirklich so ist. Da wird das Ganze dann natürlich zu einem riesigen Problem, aber wie gesagt, ganz so weit sind wir aktuell noch nicht.
Wo stehen wir da derzeit?
Ja, noch ist eben immer noch dieser Human in the Loop, wie das so schön heißt, also immer ein Mensch, der die Zieldaten vorgibt. Er sagt, da und dort greifen wir an. Diese ukrainischen Drohnen waren zum Beispiel darauf programmiert, nur bestimmte Flugzeugtypen anzugreifen. Also die wussten ganz genau, was weiß ich, eine Tu-22M, die nehmen wir ins Visier. Es gibt nämlich auch Hinweise darauf, dass andere Flugzeugtypen bewusst verschont wurden, also bewusst nicht angegriffen wurden. Zum Beispiel die Tu-160, das ist das größte Kampfflugzeug der Welt und ein großer strategischer Bomber der Russen. Die blieben großteils verschont. Warum? Weil es für die Ukraine keinen Sinn macht, diese anzugreifen, weil die nicht eingesetzt werden im Kampf gegen die Ukraine.
Das war eine Budgetfrage in Wahrheit. Dann, wenn man wahrscheinlich nicht genug Drohnen hätte, um alles zu zerstören, hat man auf die verzichtet. Das hat keinen anderen Hintergrund.
Ja, es gibt die Theorie, dass man jetzt nicht direkt in Russlands Nuklearkapazitäten voll draufgehen wollte. Aber das ist jetzt mehr so eine Online-Theorie, das kann ich jetzt so nicht bestätigen.
Dieses Gleichgewicht beispielsweise auch mit den USA, das ist ja allein durch diesen Verlust, was ich gehört und gelesen habe, ja schon etwas unausgeglichener als vorher.
Ja, es war nie ausgeglichen. Sind wir uns ehrlich, ob wirklich jede russische Nukleardrohung in der Realität überhaupt umsetzbar wäre, ist fraglich. Die Russen kündigen ständig irgendwelche Wunderwaffen an, die dann abstürzen, die nie so funktionieren, wie sie sollen, die nie in ausreichenden Stückzahlen zur Verfügung stellen. Also ich sehe das jetzt seit Jahren. Russische Drohungen sollte man, und das sollten wir in Europa schon langsam mal lernen, nicht immer ernst nehmen.
Peter, abgesehen davon, wie sehr, du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, diese ukrainischen oder russischen Soldaten, von welcher Seite auch immer, die in Bunkern sitzen und quasi von diesen Drohnen belagert werden und de facto wissen, dass sie nicht nach draußen können. Wie sehr verändert denn das diesen Krieg, diese Drone Warfare?
Also wenn ich das wüsste, dann könnte ich sehr, sehr viel Geld als Militärberater verdienen. Wir sehen auf jeden Fall, und das sehen wir jetzt auch in Europa und auch in Österreich, beim österreichischen Bundesheer, durch diesen Drohnenkrieg sind die Armeen in Europa völlig aufgeschreckt worden und auch ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt worden. Man hat schon gewusst, dass Drohnen eine Rolle spielen werden, das hat man in Syrien schon gesehen, aber nicht in diesem Ausmaß. Und es gibt jetzt kaum eine Armee, die nicht versucht, ihre Nahbereichsluftabwehr massiv aufzurüsten, also Österreich ist da ja auch dabei. Diese definitive Lösung, wie man das Problem der Drohne löst oder wie man Drohnen effektiv abwehrt, die gibt es halt jetzt noch nicht. Das ist halt dann auch die Frage, wie nachhaltig verändern Drohnen jetzt die Kriegführung. Irgendwann wird es irgendwas geben, muss man jetzt kein Prophet sein, um das zu wissen, irgendwann wird es irgendwas geben, mit dem man Drohnen relativ gut abwehren kann und wo ihre Rolle wahrscheinlich wieder so ein bisschen sinkt. Man hat im Ersten Weltkrieg geglaubt, der Kampfpanzer verändert alles. Heute reden wir wieder darüber, braucht man Panzer überhaupt noch? Nach dem Yom Kippur-Krieg hat man geglaubt, Kampfpanzer braucht man überhaupt nicht mehr, weil die Infanterie kann sie zerstören. Man hat kurz vor dem Zweiten Weltkrieg geglaubt, große Bomber ändern alles, weil ich zerstöre einfach das Hinterland des Feindes und damit ist der Krieg in 2 Tagen vorbei. Hat sich auch als falsch herausgestellt. Also das ist immer sehr schwer vorherzusagen.
Das heißt, das ist jetzt ein zeitlicher Vorteil und irgendwann wird es eine Methode dagegen geben.
Genau, also Drohnen werden immer eingesetzt werden, die werden nicht mehr verschwinden aus dieser Kriegsführung, aber ob ihre Rolle nach wie vor so riesig bleibt, wie sie gerade jetzt ist, das ist die Frage.
Vielleicht auch noch ganz kurz, sprechen wir noch allgemein, du hast vorher schon mehrfach angedeutet, wir sind KI-mäßig noch nicht so weit in der Kriegsführung zumindest, dass dieser Man in the Loop, glaube ich, hast du gesagt. Human in the Loop, pardon, die quasi doch noch irgendwie eine Rolle spielt, ganz ersetzt wird. Aber was können denn diese modernsten Systeme jetzt schon? Kannst du uns da vielleicht noch ein paar Beispiele nennen?
Genau, also solche Bilderkennungssysteme sind jetzt schon relativ weit im Einsatz. Die USA setzen sie auch aktuell ein, um Ziele eben der Houthi-Milizen zu identifizieren. Da werden eben Lagebilder erstellt und eine KI wertet dann schon mal aus, das könnte eine Stellung sein, das könnte eine Stellung sein, das könnte eine Stellung sein. Das ist jetzt eine Technologie, die ist schon relativ gut fortgeschritten. Die gibt es auch in zivilen Einsatzbereichen. Also die wird zum Beispiel auch eingesetzt von sozialen Medien bei der Altersverifikation. Einfach eine normale Bilderkennungssoftware. Im militärischen Bereich geht das noch ein bisschen weiter. Man kann diese Bilderkennungssoftware natürlich um Hitzesignaturen zum Beispiel eines Panzers erweitern. Also man weiß, was weiß ich, ein russischer T-80 hat hinten eine Gasturbine, die produziert unglaublich viel Hitze. Du kannst anhand dieser Hitzesignatur dann feststellen, das ist ein russischer T-80, den soll die Drohne angreifen und dafür, weiß ich nicht, den Schützenpanzer auslassen oder so. Das ist alles schon möglich. Die nächste Generation wird wahrscheinlich eher so sein, dass Drohnen von großen Mutterschiffen ausgestattet werden und zwar in Schwärmen, die dann auch vordefinierte Ziele angreifen. Ob wir in naher Zukunft dazu kommen, dass man wirklich sagt, okay, liebes Mutterschiff, das ist dein Operationsgebiet, vernichte alles, was sich da drin bewegt. Ich hoffe zumindest, dass das nicht zu weit kommt. Ich meine, ganz ausschließen kann man es natürlich nicht.
Das klingt dann tatsächlich wirklich schon nach Terminator und Skynet. Peter, vielen Dank für deine Zeit heute.
Bitte, sehr gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Der ist schon ab 3 Euro möglich. Alle Infos finden Sie dazu unter abo.derstandard.at.
Ich bin Florentina Ebner und hier sind die Meldungen des Tages. Erstens. US-Präsident Donald Trump kündigt eine Einreisesperre für Staatsbürger aus insgesamt 12 Ländern an, darunter etwa Iran und Afghanistan. Außerdem soll auch Studierenden aus dem Ausland die Einreise verwehrt werden, die an der Elite-Universität Harvard studieren wollen. Das soll zunächst 6 Monate gelten. Derzeit verhindert noch ein Gerichtsurteil die Pläne Trumps, das Urteil ist aber nicht endgültig. Zweitens. Die ÖVP unterstützt eine Ministerklage gegen die ehemalige grüne Umweltministerin Leonore Gewessler nun doch nicht. Bis vor kurzem hatte die Partei noch überlegt, eine geplante Klage der FPÖ zu unterstützen. Jetzt wolle man sich politisch mit Gewessler auseinandersetzen, so ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti. Drittens. Kanada ist derzeit von schweren Waldbränden betroffen. Zu Beginn der Woche waren bereits 2 Millionen Hektar verbrannt. Die Auswirkungen spürt man bis nach Europa. In großen Höhen zieht der Rauch in den nächsten Wochen über den Mittelmeerraum. Ein dunstiger Himmel und rot-orange Sonnenuntergänge könnten die Folge sein. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie sie gerne an podcast@derstandard.at. Das Gespräch hat mein Kollege Daniel Retschitzegger geführt. Ich bin Florentina Ebner. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
Manche lassen ihr Geld liegen. Andere lassen es investieren. Mit Fruits. Fruits ist der persönliche Investmentservice für alle, die ihr Geld intelligent anlegen möchten. Breit diversifiziert und ohne laufenden Aufwand. Fruits managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits, persönlich in Wien oder online auf fruits.io.
Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.